Predige heute Morgen über einen Psalmvers, den Psalm 127, Vers 1. Ein Psalm von Salomo, da heißt es: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst die daran arbeiten oder die daran bauen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst die daran bauen. Ja, Frage: Was haben Sie im Leben alles schon gebaut? Manche waren mit Familie im Urlaub, die haben jetzt vielleicht Sandburgen gebaut. Andere haben es zu richtigen Häusern gebracht oder zumindest zu einer Garage oder früher als Junge mal zu einem Vogelhäuschen. Manche hat eine Familie gebaut. Das ist ja auch ein Hausbau, wenn auch nicht mit Steinen, sondern mit Menschen. Die Frage ist: Ist Ihr Bau gelungen? Steht er heute noch oder hat er Risse gekriegt? Mussten Sie ihn erneuern? Hat er sich verändert? Ja, gute Frage. Konnte Gott mitwirken bei Ihrem Bau? Hat er eine Rolle gespielt? Denken Sie an die Aufbauphase nach dem Krieg. Alles lag in Trümmern, die Leute haben die Steine behauen, um sie vom Mörtel freizumachen und wieder zu verwenden. Und dann gab es eine Aufbauphase wie bisher noch nie in Deutschland, vielleicht nach dem 30-jährigen Krieg, aber da ging es nicht so schnell wie jetzt. Und dann kam das sogenannte Wirtschaftswunder, lauter neue Existenzgründungen. Es ging aufwärts. Wenn man heute nach Frankfurt fährt, sieht man immer noch, wie es aufwärts geht. Die ganzen Hochhäuser der Banken, ich bete an die Macht des Geldes. Die Frage: Worauf wurden diese Existenzen gegründet, die nach dem Krieg gebaut wurden? Worauf wurden diese Häuser gebaut? Nicht nur auf Schulden, die dann abgetragen wurden, sondern was ist die Grundlage? Der Paulus sagte mal, das war ja ein Mann der Bibel, ein Mann Gottes, dessen Lebensgrundlage einmal religiöser Fanatismus war, ehe er dann Jesus entdeckte, sagte: Ich habe als weiser Baumeister das Fundament gelegt und das ist Jesus Christus. Neben uns, wir wohnen in der Theodor-Körner-Straße, dort an dem Freizeitpark, steht ein Haus mit 21 Wohneinheiten. Und als es vor wenigen Jahren gebaut wurde, ich habe früher auch als Hilfsarbeiter oft auf dem Bau gearbeitet, ich habe noch nie ein Haus gesehen, in das so viel Eisen verbaut wurde wie in dieses. Aber ich denke, es ist auch gut, denn da war früher mal ein Sumpfgelände, da soll ein Teich gewesen sein mit schönen Enten und Fröschen. Und wenn man da in so ein ehemaliges Feuchtgebiet etwas baut, muss man ein sehr gutes Fundament haben, sonst kriegt es irgendwann Risse. Und dann kann man alles abreißen. Ja, wie sieht's aus im Lebensgebäude? Was ist da das Fundament? Da braucht man ja kein Eisen einzubauen, aber Paulus sagte: Ich baue als Baumeister ein Fundament und das heißt Jesus Christus. Das heißt eine geistige Persönlichkeit, die in das Leben von jedem Menschen hineinkommt, der es möchte und dann dort sozusagen die Basis ist für seinen Existenzaufbau, den Gott segnet. Im Psalm 118 heißt es mal, dass Jesus der Eckstein ist, der von den Bauleuten verworfen wurde, aber wertvoll und kostbar ist. An einem Eckstein richten sich verschiedene Richtung aus, ja, diese Wand und jede Wand, die Frage der Ecke, wie es hochgeht. Ein Eckstein ist sehr wichtig. Die Frage: Worauf haben Sie Ihr Leben aufgebaut? Auf Ihre Begabung, Ihre Schönheit, Ihre tolle Frau oder Ihren tollen Mann, auf Ihre Karriere, auf Ihr Auto mit 150 PS, auf Ihr Bankkapital, auf Ihre Familie, auf die vielen Zuschauer, die Sie bewundern, weil Sie es zu was gebracht haben? Was ist die Grundlage? Eine sehr wichtige Frage. In unserem Staat ist in unserer Verfassung immer noch die Rede von der Verantwortung vor unserem Volk und vor Gott. In der neuen europäischen Verfassung wird das Wort Gott fehlen. Da geht es nur noch um Grundüberzeugungen. Das heißt, da wird ein europäisches Haus gebaut mit Vernachlässigung des Baumeisters. Er ist der Meister des Universums und wir wollen ein europäisches Haus bauen, in dem er gar keine Rolle mehr spielt. Interessante Frage, was das bedeutet. Die Bibel spricht davon, dass man auf Felsen oder auf Sand bauen kann. Felsen ist die Qualität Gottes, Sand ist menschliches Organisationsgeschick, das irgendwann einmal weggespült wird. Zurzeit üben wir gerade Stellvertretung Gottes, indem wir den Menschen neu schaffen wollen, klonen. Ich las gerade Bild-Zeitung, wurde eine hübsche Frau abgebildet, die bereit wäre, das erste geklonte Baby auszutragen. Mal sehen, ob sie es auch tun wird. Es ist ja verboten, aber Warum sollte man es nicht tun, auch wenn es verboten ist? In Pitch-Prä-Implantationsdiagnostik selektieren wir, was wir für lebenswert ansehen. Gut, bei Hitler wurde das auch gemacht, nur ein paar Monate später, als die Leute schon größer waren. Wir machen es früher, das heißt etwas feiner, aber das System ist ja eigentlich dasselbe geblieben, dass ein Mensch entscheidet, wer leben darf und wer nicht. Eine Rolle, die eigentlich nur Gott übernehmen sollte. Ja, und man darf ja hinter der modernen Wissenschaft nicht hinterherhinken. Wir sollen ja keine Leute von gestern sein, deshalb Stammzellenforschung, wahrscheinlich eine verbrauchende Embryonenforschung. Und wenn man sie in Deutschland nicht herstellen darf, führen wir sie eben aus dem Ausland ein. Es gibt ja immer Wege, Gesetze zu umgehen. Ja, wir wollen nicht von gestern sein, aber die Frage ist, ob wir Menschen von morgen sein wollen. Denn morgen werden wir Gott begegnen und ob der dann auch begeistert ist und sagt, es war großartig, was du gemacht hast, ist die andere Frage. Sprüche 16, 25, manch ein Weg dünkt den Menschen der Rechte, zuletzt aber ist es ein Weg des Todes. Manch ein Weg dünkt den Menschen der Rechte, zuletzt aber ist es ein Weg des Todes. Interessant, die Nürnberger Prozesse, ich denke, mancher von Ihnen hat die noch irgendwo im Kopf, der etwas älter ist. Da gab es einen Parteiminister Frank, das war keine Koryphäe, aber immerhin hat er auch was zu sagen gehabt. Und er hat dann in einem der Schlussworte gesagt, wir wussten nicht, dass die Abwendung von Gott solche katastrophalen Folgen hat. Und deshalb bitte ich unser Volk, umzukehren von diesem Weg, auf dem sie sind. Die Abwendung von Gott mit katastrophalen Folgen. Denn hier steht das Wort umsonst. In diesem Psalm steht dreimal das Wort umsonst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so mühen sich umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Hüter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt und euer Brot in Mühsal esst, den Seinen gibt er es im Schlaf. Das heißt, die beschenkt er sogar, wenn sie gar nichts mehr tun. Und da gibt es eine alte Redensart, die viele kennen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Hier gibt es einen Bauernhof in der Nähe, da steht das ganz groß an der Wand. Hoffentlich glauben die Leute auch das, was an ihrer Wand steht. Der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Mühen tut nichts hinzu, steht in Sprüche 10. Ja, wenn wir sagen, etwas war umsonst, dann sagen wir so scherzhaft, ich habe es in den Sand gesetzt. Ist ja eigentlich fast biblisch. Das heißt, die Dinge, die ohne Gott geschehen sind, in den Sand gesetzt. Nur merkt man das oft erst später, wenn es in der Ewigkeit vielleicht von Gott gewertet wird. Und dann ist es zu spät. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, sagte mal die DDR. Deshalb kamen sie auch immer weiter in die roten Zahlen, weil eben ohne Sonne nun tatsächlich nichts wächst. Und sie lebten am Ende ja nur noch von Krediten des Westens. Wie sieht es aus, wenn ich versuche, mit Gott zu arbeiten? Wie sieht es aus, wenn ich versuche, ohne Gott zu arbeiten? Viele von Ihnen sind Mitarbeiter hier in der Gemeinde, das heißt, sie engagieren sich mit ihrer Zeit, mit ihrem Glauben, mit ihren Fähigkeiten. Ich finde es interessant, auch in einer Gemeinde, was dort glaubend geschieht und auch was einfach nur klug erdacht ist. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe zu Hause viele schöne Ordner und da sind manchmal tolle Papiere abgeheftet. Haben wir auf irgendeiner Tagung mal, irgendeiner kleinen Konferenz, schöne Punkte aufgestellt, Punkt 1 bis 7, was weiß ich, ABC. Und alle sehr schöne Dinge erdacht, gute Programme. Ich habe die alle abgeheftet, manche sind schon viele Jahre alt. Sie sind überhaupt nicht geschehen. Warum? Wir haben 10 Stunden diskutiert und 10 Minuten gebetet. Hätten wir 10 Stunden gebetet und 10 Minuten etwas aufgeschrieben, das wäre geschehen. Aber da es umgedreht war, ist es nichts geworden. Wir haben viele gute Dinge erdacht, ohne Glauben, auch in einer Gemeinde, und es ist oft nichts draus geworden. Manchmal blieb es nur auf dem Papier stehen, ohne überhaupt einen Ansatz. Manchmal gab es einen ersten Schritt, dem kein zweiter folgte. Es gab aber auch Dinge, die glaubend begonnen haben. Ich war früher mal Sänger in unserem Chor, der dann leider einging, als ich austrat, was aber nicht mein Wille war. Ich wollte einfach als Pfarrer meine Zeit anders verwenden und dachte, die möchte ich nicht regelmäßig jede Woche hier binden, obwohl ich sehr gerne singe. Aber dann hat später, fingen Leute an zu beten und wir beten jetzt für einen neuen Chor. Und dann hat sich ein Singkreis gegründet, ja, den es heute noch gibt als Chor. Da wurde gebetet, da war der Glaube die Grundlage. Das Singen kam auch dazu. Wichtig ist ein gutes Fundament. Und die Frage ist, was in Ihrem Leben hat glaubend begonnen? Wofür haben Sie Glauben gehabt oder haben ihn noch heute? Ich denke an eine Familie, die ich kenne. Da war eine Tante in Kanada, die hat regelmäßig für diese Familie gebetet, damit die Familie zum Glauben kommt an Jesus. Ich durfte der Familie ein bisschen helfen, diesen Glauben kennenzulernen, aber im Hintergrund war jemand, der eigentlich dieses Gebäude gebaut hat durch jahrelanges Gebet. Da hat jemand geglaubt und es ist etwas aufgebaut worden. Ich nehme an, viele von Ihnen sind oder waren verheiratet. Mancher ist auch verwitwet, mancher getrennt, lebend. Die Frage, wenn diese Partnerschaft gegründet wurde, oder heute werden ja auch neue Partnerschaften gegründet, wie werden die denn gebaut? Was ist die Grundlage? Heute ist oft so, ich mag dich, du magst mich, ich ziehe zu dir, mal gucken, was draus wird, vielleicht wird dir was draus, vielleicht auch nicht. Ist das ein Fundament, auf dem man bauen kann? Bei anderen ist es Jesus, wo Leute sagen, ich möchte ganz bewusst mit Jesus und mit dir diese Beziehung anfangen und darauf aufbauen. Wenn Sie Ihre Beziehung anders gebaut haben, es kann ja sein, dass die schon 20 Jahre zurück begonnen hat, wäre es doch einfach gut, sich vor Gott einmal auch zu beugen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe mein Leben nicht auf dich gebaut. Ich habe meine Ehe nicht auf dich gebaut und ich bitte dich, mir und uns das zu vergeben, aber uns zu erneuern und weiterzuführen. Wenn ein Fundament liegt, kann darauf gebaut werden. Aber ich sprach gerade gestern mit einem Ehepaar, er ist auch Pfarrer gewesen, war früher mal Maurer, also ein interessanter Weg vom Maurer zum Pfarrer. Und ich fragte sie, ich würde heute über diesen Text predigen, was sie mir denn sagen würden dazu. Und sagte die Frau, sagte ja, wichtig ist das Fundament. Wenn das richtig ist, kann man gut bauen. Aber später muss man auch nach dem Bauwerk schauen und es pflegen. Das Fundament alleine reicht nicht. Also interessant, was bedeutet für Sie und für mich Pflege von Dingen, die uns wichtig sind und wie pflegen wir sie mit Gott? Ich denke, dass dort, wo etwas betend begonnen wurde, es sehr gute Chancen hatte, weil da die Übereinstimmung mit dem großen Baumeister gesucht wurde. Wobei nicht alles, was umbetet wird, auch richtig sein muss. Man kann sich auch in seine Wünsche hineinbeten und steigern und denken, das sei dann Gottes Wille. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber dort, wo Glauben ist, geschieht Gutes. Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Pläne, so werden deine Werke gelingen. Befiehl dem Herrn deine Pläne, so werden deine Werke gelingen. Ich weiß nicht, was für Pläne Sie im Moment haben, ob Sie die betend dem Herrn befohlen haben, was jetzt in der Woche auf Sie zukommt, vielleicht für manchen irgendeine entscheidende Phase, ob das alles abgesprochen ist, sodass seine Werke wirklich gelingen können. Gott handelt dort, wo er geehrt wird und es geschieht durch Glauben. Ich las gerade ein Buch, das mir geschenkt wurde von einem Pfarrer, Heinrich Kemner, der als Pensionär die größte Arbeit seines Lebens begonnen hat. Er hat ein Glaubenswerk aufgebaut in Grillingen, Lüneburger Heide, für Drogenabhängige, für alte Leute, Ausbildung von Lehrlingen, Ausbildung von Theologen, mit einer jährlichen Glaubenskonferenz, wo viele tausend Leute hinkommen. Im Glauben begonnen, obwohl er körperlich immer schwächer wurde. Er hatte gerade vorher einen Verkehrsunfall gehabt, wo er mit seiner Frau mit dem Auto an einem LKW vorbeifuhr, der auf der anderen Gegenseite fuhr. Und genau in dem Moment, wo sie vorbeifuhren, kippte der um und auf sie drauf. Und er dachte, das sei jetzt das Ende. Aber sie wurden dann nach langer Zeit dort ausgebuddelt. Und er wurde dann wieder zusammengeflickt mit all seinen vielen Brüchen, musste wieder gehen und sprechen und all das lernen. Die Leute dachten, aus dem wird nie mehr etwas. Ein Kollege hatte sich bei ihm entschuldigt, sagte, ich habe dafür gebetet, dass der Herr dir Ruhe schenkt. Aber so habe ich das natürlich nicht gemeint, dass du so aktiv zur Seite gesetzt wirst wie hier. Und dann konnte er langsam wieder ohne Krücken laufen. Und dann fing er dieses Glaubenswerk an. Erstaunlich manchmal, wie Gott Leute vorbereitet für etwas. Wir würden das sicher ganz anders sehen. Meine Frau und ich waren in Berlin und besuchten dort ein sehr schönes Museum, in dem Sie vielleicht auch schon waren, Pergamon-Museum. kann man ein herrliches Prunktor bewundern aus polierten blauen Kacheln mit schönen goldenen Löwen drauf. Das stand mal am Eingang von Babylon und wurde von Nebukadnezar, dem bedeutendsten Herrscher der Welt, gebaut. Auch ein Mann wie Daniel ist da sicher schon mal durchgelaufen. Und dieser Nebukadnezar war ein ganz toller Mann, intelligent, erfolgreich in jeder Beziehung. Er hatte nur einen Fehler, er hat sich zu oft auf die eigene Schulter geklopft. Und dann hat Gott ihn gedemütigt und ihm das vorher angekündigt und gesagt, dass er einige Zeit aus der Gesellschaft der Menschen ausgestoßen würde. Das heißt, er hat für ungefähr wahrscheinlich 7 Jahre seinen Verstand verloren. Heute würde man jemanden in die Psychiatrie schicken, das gab es damals nicht. Er wurde in den Wald geschickt, vor die Stadt. Obwohl er König war, lebte er im Wald ohne Bodyguard. Da war alles nur noch privat. Er aß Wurzeln und Beeren und ernährte sich wie ein Tier. Aber nach 7 Jahren, wahrscheinlich 7 Jahren, kam sein Verstand wieder und er wurde wieder als König eingesetzt. Und Gott wollte ihm klar machen, dass er auch den Allergeringsten, jemand, der wie ein Tier lebt, als Größten wieder einsetzen kann. Und als er seinen Verstand wieder hatte, hat er als erstes Gott gelobt. Er hat nicht gejammert, jetzt habe ich hier im Dreck gelebt, sondern sagte, ich habe meine Lektion gelernt, du bist der Größte und dich möchte ich ehren, auch wenn ich Erfolg habe. Ja, Frage, wie sieht es bei Ihnen aus? Wird Gott geehrt, auch in Ihrem Erfolg, wenn Sie ihn haben? Christen können erfolgreich leben. Sie können Leiter einer Firma sein. Sie können ein millionenschwerer Fußballspieler sein. Denken Sie an die vielen Südamerikaner, die oft ganz bewusste Christen sind, für Millionenbeträge hier eingekauft werden, aber auch ihren Glauben bezeugen und einen Teil ihres Geldes zum Beispiel zurückschicken, um irgendwelche Straßenkinder in Brasilien von der Straße zu holen und zu finanzieren, dass die ein neues Leben finden. Das ist sicher gut. Jemand hat Erfolg einmal so definiert: Erfolg bedeutet, dass Gott mit deinem Leben alles erreicht, was er geplant hat. Erfolg bedeutet, dass Gott mit deinem Leben alles erreicht, was er geplant hat. Was er plant, wissen wir nicht immer. Manchmal ahnen wir es. Wir können aber intelligent im Gebet mit ihm darüber sprechen und fragen, wie geht's weiter? Ja, mit Gott bauen im Leben bedeutet auch Gemeindebau. Sein Haus sind wir, steht Hebräer 3, Vers 6. Und hier sind wir in einer Kirche, hat ungefähr 270 Sitzplätze. Aber sein Haus ist ja nicht eine Kirche, sondern sind Menschen. Und dort, wo Menschen sind, die Jesus im Herzen haben, entsteht Gemeinde, egal welcher Konfession. Und das ist sein Haus, jeder Christ ist ein Baustein. Das Wichtigste an einem Baustein ist, dass er passt und entsprechend dem Bauherrn oder Bauführer eingebaut wird. Das heißt, ob der eine so ein Dekorationsstein an der Tür ist, der andere ein Stein, der nur am Kamin immer die Hitze abkriegt, ob einer ganz unten sitzt im Fundamentbereich, alle Last tragen muss, der andere oben unter den Dachsparren, wo er nur noch eine Lücke füllt, aber keine Last mehr zu tragen hat. Das entscheidet der, ja, wir würden sagen in dem Fall der Polier oder der Bauführer nach einem Plan. Wichtig wäre, wenn Sie Christ sind, dass Sie für Gott verfügbar sind. Nicht nur sagen, ich bin Gottesdienstbesucher, das finde ich sehr wichtig, sondern für Gott verfügbar zu sein, bedeutet im Glauben reifen, in seinem Wort zu lesen, ein Gebetsleben zu pflegen, seine Gemeinde lieben zu lernen und anfangen mitzuarbeiten. Denn jeder Christ hat Gaben, natürliche Gaben und auch Geistesgaben, die Gott ihm gibt. Und über der Arbeit, die Sie für Gott tun, steht nicht mehr das Wort umsonst. 1. Korinther 15, 58, ein Vers, den ich jahrelang einem Jugendleiter-Ehepaar sagte bei uns, die einen Jugendkreis führten. Das ist ja eine sehr herausfordernde, frustrierende Aufgabe oft, weil Jugendliche heute begeistert sind und morgen laufen sie davon und da muss man ihnen nachlaufen und dies und jenes tun. Ich habe ihnen immer wieder 1. Korinther 15, 58 gesagt, darum, meine lieben Brüder, werdet fest, unerschütterlich, ja, alle Zeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, nicht umsonst ist im Herrn. Und aus diesem Jugendkreis sind später 3 neue Ehepaare hervorgegangen, die alle 3 einen neuen Jugendkreis geleitet haben. Also allein in dieser Weise schon nicht umsonst. Und es geht weiter ein Stück weit bis heute. Dort, wo Dinge glaubend geschehen, sind sie nicht umsonst, weil ein anderer mitbaut. Was Sie im Moment gerade bauen, weiß ich nicht. Gott hat Pläne mit Ihrem Leben. Das Bauen ist nie an ein gewisses Alter gebunden, sondern immer nur an den Glauben. Wenn der Herr nicht das Haus baut, können wir trotzdem viel auf die Beine stellen, aber in Gottes Augen ist es umsonst. Es wird vor ihm keinen Bestand haben, er wird es nicht beachten. Wenn es mit ihm gebaut wird, dann wird er dabei geehrt. Ich hoffe, dass Gott Sie gebrauchen kann, um glaubend dies oder jenes aufzubauen, in Ihrem persönlichen Bereich, vielleicht hier in der Gemeinde oder in einer anderen, aber um Gott zu ehren und zu sagen, seine Pläne auch mit meinem Leben sind gut und ich möchte ihm vertrauend zur Verfügung stehen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, wo du schon das Fundament bist im Leben von vielen unter uns. Danke aber auch dafür, wo du es noch wirst im Leben von diesem und jenem, weil er einfach dieses Vertrauen zu dir bekommt, dass du da bist und ihn liebst. Du weißt, was du durch das Leben des Einzelnen noch tun möchtest. Schenke, dass es geschieht, und wir freuen uns, dass du gute Pläne hast. Amen.